Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Der Mensch hat eine Vorliebe für Süßes. Es verspricht schnelle Energie. Auf lange Sicht geht aber viel Energie verloren, denn wenn wir Süßes essen und vor allem trinken, ist Gewichtszunahme die Folge und die macht bekanntlich träge. Diese Ausgabe von Umwelt und Verbraucher widmet sich schwerpunktmäßig der Ernährung. Wir berichten über die Forderung, Getränke für Kinder weniger zu süßen und wir befassen uns damit, wie gesund Hafer eigentlich ist. In unserer Serie zu Baustellen der Energiewende geht es heute um Fernwärme. Wir berichten außerdem über Pfusch bei Solaranlagen und im Verbrauchertipp widmen wir uns der Steuererklärung. Geschmack wird im Kindesalter geprägt und wer in diesem Alter zu viel Süßes verzehrt, lässt unter Umständen das ganze Leben nicht mehr davon ab. Industrie und Werbung investieren sehr viel Energie darin, den Nachwuchs auf die eigenen Produkte zu prägen und in der Hoffnung auf treue und langjährige Kundschaft. Getränke für Kinder sind häufig viel zu süß, kritisiert die Organisation Foodwatch nach Prüfung des Angebots. Über die Kritik und die Reaktionen darauf berichtet Daniela Siebert.
Überzuckert. Das ist in einem Wort das häufigste Ergebnis der Foodwatch-Untersuchung von Fruchtsäften und Trinkpäckchen, Limos, Eistee und Energydrinks. Im Fokus Produkte, die speziell für Kinder und Jugendliche gestaltet sind, etwa durch Geschmack, Packung, Motive. Gerne schön bunt, mit Tieren oder Comicfiguren. Den Spitzenplatz im Negativsinne belegt ein Energydrink der Lidl-Eigenmarke mit Guava-Flavor. Der enthalte umgerechnet über 20 Zuckerwürfel pro Dose und liege damit weit über der empfohlenen Tagesdosis, moniert Foodwatch. Warum sich ihre Organisation so ausführlich mit süßen Kindergetränken befasst, erklärt Luise Molling von Foodwatch.
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Zucker in Kindergetränken, weil wir eben wissen, dass der Zuckerkonsum bei Kindern zu hoch ist und dass Kinder eben auch viele Süßgetränke trinken, also die eine zentrale Quelle bilden für diesen Zuckerkonsum. Und uns hat einfach interessiert, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Angebot an Kindergetränken? Und uns fiel eben auch auf, dass sich der Markt da anscheinend vergrößert hat in den letzten Jahren.
Über 130 Produkte untersuchte Foodwatch. Mehr als die Hälfte hatte einen Zuckergehalt über 8 Gramm pro 100 Milliliter. Besonders auffällig waren in der Untersuchung die beliebten Trinkpäckchen. Aber auch Fruchtsäfte waren bei den zuckrigsten Getränken dabei. Das Ergebnis fasst Luise Molling so zusammen.
Also der zentrale Befund ist, dass das Angebot an Kindergetränken insgesamt völlig überzuckert ist. Nämlich 86% der untersuchten Getränke enthalten mehr als 5 Gramm Zucker je 100 Milliliter. Also das ist zum Beispiel die Grenze, wo in Großbritannien schon die Limo-Steuer fällig ist. Und im Durchschnitt enthalten die Kindergetränke 6,5 Zuckerwürfel pro 250 Milliliter Glas.
Ein typisches Trinkglas also. Auch Mediziner beunruhigt dieser hohe Zuckerkonsum. Als Kronzeuge begleitet heute Professor Berthold Kuletzko von der Kinderklinik der Universität München die Präsentation der Zahlen.
Kinder sollen Wasser trinken, denn gezuckerte Getränke machen Kinder krank. Regelmäßiger Verzehr von gezuckerten Getränken wie Limo, Cola oder Saft ist ein eigener Risikofaktor für Übergewicht und damit verbundene Erkrankungen wie Zuckerkrankheit und Herz- und Gefäßkrankheiten.
Für den Facharzt ist es egal, ob zugesetzter Zucker getrunken wird oder natürlicher Fruchtzucker. Aus Sicht des Mediziners sollten Kinder nur wenig Zucker pro Tag zu sich nehmen.
Also die Weltgesundheitsorganisation sagt, nicht mehr als 10% der Energie sollten als Zucker verzehrt werden. Das entspricht also bei 1000 Kilokalorien beim jüngeren Kind etwa 100 Kilokalorien. Und das sind nicht mehr als 25 Gramm Zucker. Und wenn Sie sehen, wie viel Zucker in Joghurt, in Limonade ist, dann wissen Sie, dass unsere Kinder in der Regel viel mehr verzehren als das, was die Weltgesundheitsorganisation als Höchstgrenze empfiehlt.
Foodwatch reichen Empfehlungen nicht. Die Organisation fordert strengere politische Vorschriften zum Schutz der Kindergesundheit. Dazu gehört eine Steuer auf stark zuckerhaltige Getränke, wie es sie in Großbritannien gibt. Energy Drinks erst ab 18 Jahren und effektivere Werbeschranken für ungesunde Produkte.
Wir diskutieren ja jetzt seit anderthalb Jahren das Kinderlebensmittelwerbegesetz. Da geht es darum, dass Kinder weniger Werbung für Ungesundes in Medien sehen. Aber wir brauchen eben auch eine Regulierung der Produktgestaltung, damit solche unausgewogenen Produkte gar nicht mehr an Kinder beworben werden dürfen. Und viertens braucht es eben einen verpflichtenden Nutri-Score, damit alle Hersteller gezwungen sind, den Nutri-Score auf ihre Produkte zu drucken und es Eltern auch leichter gemacht wird, gesündere Kaufentscheidungen zu treffen.
Derzeit wird der Nutri-Score freiwillig auf manchen Getränkepackungen abgebildet. In der obligatorischen Nährwerttabelle finde man zwar auch die nötigen Informationen, die werde aber wenig angesehen, bedauert Luise Molling. Die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke, WAFG, betont auf Deutschlandfunk-Nachfrage die Marktentwicklung bei Erfrischungsgetränken hin zu kalorienreduzierten Getränken. Die Branche nehme ihre eingegangenen Verpflichtungen zur Kalorienreduktion sehr ernst und habe zwischen 2015 und 2020 bereits eine Verringerung um 9,2% umgesetzt. Außerdem verweist die Vereinigung auf gerade publizierte Ergebnisse der sogenannten Donald-Studie, wonach der Zuckerverzehr von Kindern und Jugendlichen durch Getränke sinke. Allerdings heben die Autorinnen dieser Langzeitstudie auch hervor, der Zuckerkonsum liege immer noch über den von der WHO empfohlenen Zahlen. Maßnahmen, die den Zuckerverzehr senkten, seien daher wünschenswert. Der Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie betont die bestehende große Angebotsvielfalt und setzt ernährungspolitisch vor allem auf Bildung und Bewusstsein. So seine Antwort auf die Deutschlandfunk-Anfrage, wie man die Marktsituation und den Veränderungsbedarf beurteile. Foodwatch fand in seiner Stichprobe nur 3 Getränke für Kinder ohne Zucker oder Süßstoffe. Alle 3 einfache Mineralwasser verschiedener Hersteller. Milchgetränke blieben bei der Untersuchung übrigens komplett außen vor.
Gerade Getränke für Kinder sind nach wie vor zu süß. Daniela Siebert berichtete darüber. Alles, was lecker schmeckt, kriegt schlechte Noten von Ernährungsfachleuten. Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn man die harte Kritik an überzuckerten Kindergetränken hört. Aber was ist eigentlich gesund? Werbung für Superfood ist in aller Munde. Oft hat es eher exotisches Namen und kostet einiges an Geld. Aber nicht immer. Hafer ist gerade zum Frühstücksmüsli oder Porridge populär geworden und Fachleute versichern, er ist wirklich so gesund wie sein Image, meistens jedenfalls. Daniela Remus mit den Einzelheiten.
Porridge, Overnight Oats, Birchermüsli, Hafermilch und Co. sind nicht nur angesagt, sondern auch tatsächlich gesund, sagen die Forschenden in großer Einmütigkeit.
Was wir in ganz vielen epidemiologischen Studien sehen, ist, wir haben weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Menschen, die viel Vollkorngetreide verzehren. Wir haben weniger Diabetes. Wir haben generell eine spätere Sterblichkeit. Das heißt, die Leute werden älter, leben länger gesund. Und wir haben vor allen Dingen auch weniger Dickdarmkrebs. Und eine Vielzahl dieser Wirkungen werden den Ballaststoffen im Getreide und natürlich auch respektive dem Hafer zugeordnet.
Und das liegt vor allem an einem speziellen Ballaststoff, erklärt Stefan Laukowski, Ernährungswissenschaftler an der Universität Jena. Das ist das sogenannte Beta-Glucan. Dieser lösliche Ballaststoff bindet das Cholesterin im Organismus und senkt dadurch den Blutfettspiegel, der für viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen ursächlich ist, wie beispielsweise Herzinfarkt oder Schlaganfall. Deshalb wird ein erhöhter Blutfettspiegel in der Regel mit Medikamenten behandelt. Hafer kann in solchen Fällen nicht nur eine Therapieergänzung sein, sondern je nach Einzelfall die Medikamente sogar ersetzen, wie Stefan Laukowski mit seinem Team in Studien gezeigt hat. Darüber hinaus senkt das Beta-Glucan auch den Blutzuckerspiegel, sagt Ernährungswissenschaftler Matthias Fasshauer von der Universität Gießen.
Also wenn man über eine medikamentöse Wirkung von Hafer spricht, dann würde man immer am ehesten den Diabetes mellitus Typ 2 nennen, also einen Diabetes mellitus, der mit Übergewicht assoziiert ist und dazu führt, dass Menschen insulinresistent werden.
Beim Diabetes Typ 2, der meistens durch den Lebensstil verursacht wird, verlieren die Körperzellen nach und nach die Fähigkeit, das körpereigene Insulin aufzunehmen und zu verarbeiten. Das aber brauchen wir, um den Zucker im Blut zu den Körperzellen zu transportieren und sie damit zu versorgen. Nehmen die Zellen das Insulin nicht mehr auf, lässt sich das durch die Ernährung zumindest teilweise wieder rückgängig machen. Zum Beispiel durch Diättage, an denen ausschließlich Hafermahlzeiten gegessen werden. Aber ist Hafer auch geeignet, um Gewicht zu verlieren? Die wissenschaftliche Datenlage dafür ist dünn, erklärt die Ernährungswissenschaftlerin Marie-Christine Simon von der Universität Bonn.
Also es gibt einige Arbeiten, die darauf hindeuten, dass tatsächlich durch den Konsum von Hafer oder Hafermahlzeiten so eine Gewichtsreduktion kommen kann. Es gibt aber auch andere Arbeiten, die also sagen, okay, wenn wir das jetzt auf einer isokalorischen Ebene machen, also wirklich, dass man einfach eine Mahlzeit nur austauscht, aber in der gleichen Kalorienaufnahme sich befindet, dass das zwar dann zu einer Verbesserung des Stoffwechsels führt, obwohl man gar keine Gewichtsreduktion hat.
Wer seine Ernährung also nicht insgesamt umstellt, seine Kalorienmenge gleich lässt, lediglich eine Mahlzeit durch die Hafervariante ersetzt, lässt damit keine Kilos schwinden, sondern kann sogar den gegenteiligen Effekt bewirken. Hafer ist zwar von Natur aus gesund, aber es kommt auf die Zubereitung an, sagt Matthias Fasshauer.
Wenn jetzt jemand die Frage stellt, ja, sollte ich jetzt Hafer dann essen, ist das immer günstig, dann würde ich persönlich sagen, wenn jemand mir erzählt, dass er sehr viel Hafer isst, ich noch nicht sehr viel weiß darüber, ob er sich gesund ernährt.
Denn nicht alle Lebensmittel, die Hafer enthalten, sind gleichermaßen gesund. Häufig sind Haferriegel, Kekse, Hafermilch oder Müslis mit Zucker und Aromen angereichert und können dann auch zu einem kurzfristigen Blutzuckeranstieg führen, vor dem einige selbsternannte Ernährungsexperten in den sozialen Medien warnen. Und auch Matthias Fasshauer rät, davon die Finger zu lassen.
Weil dann ist aus einem Lebensmittel mit Hafer dann ein hochverarbeitetes Lebensmittel mit Hafer geworden. Da sind Dickmacher-Zutaten drin, von denen wir wissen, dass sie das Überessen und das Übergewicht fördern. Und dann wird dieses Haferprodukt ungesund und sollte vermieden werden.
Wann Hafer gesund ist und wann nicht, sagte Ihnen Daniela Remus.
Die Energiewende. Ein Baustellenbesuch.
Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer zögern noch mit dem Einbau einer neuen klimaverträglichen Heizung und einer der Gründe liegt in der Frage nach den Alternativen. Fernwärme könnte nämlich eine Alternative sein. Die Städte und Gemeinden müssen in den nächsten Jahren Pläne vorlegen, wo sie Fernwärme ausbauen wollen und es kann eine gute Idee sein, mit der eigenen Entscheidung bis zum Vorliegen einer Wärmeplanung zu warten. Rostock gehört zu den Städten, die hier schon weiter sind als andere und in unserer Serie zu Baustellen der Energiewende hat sich Ines Rutschmann in Rostock umgesehen.
Fernwärme spielt schon lange eine wichtige Rolle in Rostock. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Hansestadt schnell und stetig auf mehr als 200.000 Einwohner an. Viele davon fanden ein Zuhause in Plattenbauten, wie sie typischerweise in der DDR errichtet wurden, beheizt mit Fernwärme. 2/3 der Wohnungen in der Stadt beziehen heute Fernwärme von den Stadtwerken Rostock. Der Energieversorger, der mehrheitlich der Kommune gehört, schließt Jahr für Jahr weitere Gebäude an sein Wärmenetz, sagt Vertriebsleiter Stefan Waldhaus.
Wir haben in den letzten Jahren im Schnitt immer so ungefähr 100 Fernwärmeanschlüsse pro Jahr gebaut. Wir haben aber eindeutig das Ziel, das bis 2025 auf das Doppelte zu steigern, also dass wir ungefähr 200 Hausanschlüsse oder Objekte anschließen können. Dieses Jahr werden wir wohl so irgendwie bei 140 rauskommen.
Läuft der Ausbau wie geplant, werden im Jahr 2035 4 von 5 Haushalten in Rostock mit Fernwärme versorgt. So steht es auch im Wärmeplan der Hansestadt, der vor 2 Jahren beschlossen wurde. Uwe Hempfling hat ihn als Mitarbeiter der Stadtverwaltung miterarbeitet. Ergänzt wird der Wärmeplan bis Jahresende durch eine Karte, die zeigt, wo künftig Versorgungsleitungen für Wärme, aber auch Gas liegen werden.
Da ist dann auf der einen Seite die, sag ich mal, flächenmäßige Endausbaustufe der Fernwärme dargestellt und die Flächen, die nicht mit Fernwärme versorgt werden. Das ist durchaus eine lebende Karte, es ist ein lebender Plan. Der wird jährlich dann revidiert. Da kann es dann sein, dass sich die Flächen mal graduell ein bisschen verschieben und so. Das Ziel der Wärmeversorgung, wie wir sie im Wärmeplan definiert haben, sagt ja, dass wir 80% Anschlussquote der Haushalte erreichen wollen. Da kann man ja fragen, was ist denn mit den anderen 20%? Und das sind einfach die 20% der Haushalte, die nicht in einem sinnvollen wirtschaftlichen Verhältnis stehen, dass man da die Fernwärme hinführen kann.
Das betrifft vor allem Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die weiter eine eigene Heizanlage betreiben. Die Häuser, die dagegen im künftigen Versorgungsgebiet für Fernwärme liegen, haben eine Anschlusspflicht ans Wärmenetz. Das schreibt seit 2007 eine Satzung vor. Eigentümer können sich davon befreien lassen, wenn sie beispielsweise mit erneuerbaren Energien heizen oder dies beabsichtigen. Die Fernwärme soll bis 2035 zu 100% nachhaltig sein. Noch wird sie überwiegend aus Erdgas gewonnen, aber die Transformation hat begonnen. Stadtwerke-Manager Stefan Waldhaus.
Einen ersten Schritt zum Ersatz der Gasverbrennung haben wir schon gemacht, indem wir die Power-to-Heat-Anlage in Betrieb genommen haben. Die soll ja so zwischen 5% und 10% der Gasverbrennung ersetzen. Da wird praktisch überschüssiger Windstrom genutzt, um Fernwärme zu erzeugen. Und wir haben eben weitere Großprojekte geplant. Als nächstes, wo wir schon relativ konkret sind, wird eben das geklärte Abwasser von unserem Wasser- und Abwasserversorger Nordwasser hier genutzt, also die Restwärme dort rausgezogen und dann über eine Wärmepumpe auf eine richtige Temperatur gebracht und dann auch ins Fernwärmenetz eingespeist.
Weitere Wärmequellen für Großwärmepumpen können das Wasser der Warnow oder der Ostsee sein. Bei der Müllverbrennung fällt Wärme an, die sich nutzen lässt. Vielversprechend ist das Potenzial industrieller Abwärme. Denn der Rostocker Überseehafen entwickelt sich zum Umschlagplatz für grünen Wasserstoff und seine Derivate. Bei den Erzeugungs- und Wandlungsprozessen entsteht Wärme, die die Stadtwerke direkt verwenden und auch speichern wollen. Dazu ist ein Erdbeckenwärmespeicher geplant. In etwa 15 Meter Tiefe soll ein Bassin für heißes Wasser an den Boden kommen, abgedeckt von einer mächtigen Dämmschicht. Im Sommer befüllt, kann der Speicher in der Heizperiode angezapft werden. Mit Wasserstoff will Rostock aber keine Fernwärme erzeugen.
Es mag wirklich sein, dass es Städte gibt, auch Großstädte, die dann auf Wasserstoff vielleicht setzen müssen. Aber da redet man dann auch über sehr spezielle Wärmepreise. Und wir wollen bezahlbare Wärme hier in Rostock entwickeln.
Sagt Uwe Hempfling, der Referent für Klima und Mobilität in Rostock. Die durchschnittlichen Preise für Fernwärme sind allerdings im Moment in Deutschland hoch. In Rostock kostet die Kilowattstunde in einem großen Mehrfamilienhaus 18 Cent. Ziel ist es aber, dass die Kosten für Fernwärme langfristig mit denen für eine eigene, klimafreundliche Heizanlage vergleichbar sind.
Wie Rostock die Fernwärme ausbaut, darüber berichtete Ines Rutschmann. Immer mehr Häuser haben eine eigene Solaranlage auf dem Dach. Auch die Zahl der Balkonsolaranlagen wächst stark. In der ersten Hälfte dieses Jahres sind nach Angaben der Bundesregierung rund 516.000 neue Solaranlagen in Betrieb gegangen. Der Boom lockt aber auch unseriöse Geschäftemacherinnen und Geschäftemacher in die Branche. Und nicht jeder Betrieb beherrscht sein Handwerk auch. Manche Solaranlage wird zwar bezahlt, aber nie installiert. Das ARD-Wirtschaftsmagazin Plus Minus stellt heute solche Fälle vor. Und Christoph Keppeler nennt Beispiele.
Der krasseste Fall führt nach Großzimmern in Südhessen. Das Ehepaar Christian und Viktoria Kopp hatte sich ein Solardach mit speziellen Solarziegeln bestellt bei der Firma Einstein Kompetenzzentrum GmbH aus Oppenheim in Rheinhessen. Alleine für die Solarziegel zahlten sie 140.000 Euro im Voraus. Das Dach wurde abgedeckt, dann stockten die Arbeiten. Die schon bezahlten Solarziegel wurden erst nicht geliefert, dann irgendwann doch. Doch die Solarfirma ging pleite, die Ziegel stehen seit 5 Jahren im Keller. Denn ein Gutachter stellte auch noch handwerkliche Mängel fest und empfahl, das komplette Dach neu zu machen. Dafür fehlt der Familie inzwischen aber das Geld. Statt unter einem Dach leben sie seit 5 Jahren unter einem hölzernen Gerippe mit einer Plane drauf. Ihn selbst und seine Frau belastet das sehr stark, so Christian Kopp.
Wenn es regnet, schläft sie fast gar nicht. Die braucht Schlaftabletten, dass sie überhaupt schlafen kann. Bei mir ist es auch so, dass ich, wenn es regnet, eigentlich kaum schlafe. Wenn es stark windet, ist es teilweise auch so, dass man die Plane auf dem Dach flattern hört.
Plus-Minus-Autor Jörg Hommer hatte Kontakt zu einer ehemaligen Mitarbeiterin der insolventen Firma bekommen.
Die Mitarbeiterin hat mir erzählt, da muss immer wieder mal Panik gewesen sein, dass einfach Geld gefehlt hat an irgendeiner Stelle und dass ganz schnell wieder Aufträge reinkommen mussten und die mussten dann noch ganz dringend bezahlen. Die wurden tatsächlich auch gedrängelt dazu, dass sie dann bezahlen, die hohen Vorauszahlungen. Und so wurden dann wiederum Rechnungen bezahlt von anderen Aufträgen.
Das sehe, erklärte ein Experte, Jörg Hommer, wie ein klassisches Schneeballprinzip aus. Eigentlich sei die Firma wahrscheinlich schon vor 3 Jahren zahlungsunfähig gewesen.
Der Schuldenberg wird immer größer, während die Geschäfte weiterlaufen und irgendwann bricht dann halt so ein System zusammen.
Alleine bei dieser Firma erfuhr Plus Minus von mindestens 17 Kunden, deren Solaranlagen nicht fertiggestellt wurden. Eine andere Firma, Envoltec in Leipzig, montierte bei ihren Kunden die Solaranlage, kassierte insgesamt 80% des Preises und baute sie dann nicht fertig. Envoltec-Kunde Heinz Kunert konnte deshalb keinen Strom produzieren.
Sie haben uns ja immer bloß irgendwelche Gründe vorgeschoben, dass sie nicht kommen können. Einmal war es Material zum Anfang und dann waren es Handwerker. Angeblich hat er für diese Region keinen Handwerker gehabt.
Heinz Kunerts Solaranlage ist mittlerweile fertig gebaut von einer anderen Firma. Für eine funktionierende Solaranlage hat er also doppelt bezahlt. Im November 2023 meldete Envoltec Insolvenz an. Ein Experte vermutet, dass bei der Firma bewusst Gelder ins Ausland verschoben wurden. Laut Insolvenzbericht schuldet sie hunderten Kunden insgesamt mehr als 1,8 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt. Verbraucherschützer raten, wer eine Solaranlage auf dem Dach haben möchte, der sollte sich vorher sehr gut informieren und auf jeden Fall Geduld mitbringen, damit er oder sie nicht, nur damit es schneller geht, einen unseriösen Anbieter erwischt.
Augen auf beim Solaranlagenkauf über unseriöse Anbieter, berichtete Christoph Keppeler.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Vergnügungssteuerpflichtig ist diese Arbeit nicht, aber oft ziemlich einträglich. Die meisten Steuerpflichtigen bekommen Geld zurück, wenn sie ihre Steuererklärung dann bearbeitet wird. Aber erstmal ist etwas Arbeit fällig, vor allem wenn man möglichst viele Sparmöglichkeiten berücksichtigen möchte. Worauf es ankommt, sagt Ihnen Sabine Krüger im Verbrauchertipp.
Die Steuererklärung würden sich die meisten wohl am liebsten sparen. Aber fast alle sind dazu verpflichtet, beispielsweise Selbstständige oder Ehepartner, die sich getrennt veranlagen lassen. Zudem, besser als sich die Erklärung zu sparen, ist vielleicht doch mit der Erklärung Steuern zu sparen.
Im Schnitt brachte die Steuererklärung in den vergangenen Jahren knapp 1100 Euro zurück. Und das ist natürlich dann schon eine Summe, für die es sich lohnt, die Formulare auch auszufüllen.
Sagt Isabel Pohlmann, Redakteurin bei der Stiftung Warentest. Man muss das auch nicht alleine machen. Lohnsteuerhilfevereine übernehmen das beispielsweise. Sie stehen angestellten Arbeitnehmern offen.
Aber nicht nur, auch Rentner, Beamte oder Studenten dürfen die Hilfe von Lohnsteuerhilfevereinen in Anspruch nehmen.
Jana Bauer, stellvertretende Geschäftsführerin des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine. Sie betont, dass man auch zusätzliche Einkünfte aus Kapitalvermögen sowie Vermietung oder Verpachtung haben darf.
Dort hat man allerdings eine Begrenzung, und zwar die Einnahmen dürfen 18.000 bzw. 36.000 Euro bei zusammenveranlagten Personen nicht übersteigen.
Darüber bleibt die Tür zum Lohnsteuerhilfeverein zu. Und generell für Selbstständige und Gewerbetreibende. Auch im Nebenberuf, also wenn Angestellte nebenbei einen Online-Shop betreiben oder freiberufliche Übersetzungen machen. Die Lohnsteuerhilfe kostet natürlich. Die Stiftung Warentest hat untersucht, was die 13 größten Vereine verlangen.
Die Beiträge für den Lohnsteuerhilfeverein richten sich nach dem Einkommen, das die Mitglieder haben. Es wird ein Jahresbeitrag fällig. Für die größten Vereine haben wir uns das angeschaut. Da liegen die Beiträge je nach Einkommen zwischen 30 und gut 500 Euro im Jahr. Und dazu kommt eben noch eine Aufnahmegebühr, 10 oder 20 Euro je nach Verein.
Aber auch diese Beiträge sind steuerlich absetzbar, ergänzt Jana Bauer.
Mitgliedsbeiträge von Lohnsteuerhilfevereinen lassen sich als Werbungskosten absetzen. Bei Beträgen bis 100 Euro sind diese in voller Höhe absetzbar. Bei Kosten zwischen 100 bis 200 Euro können pauschal 100 Euro in der Steuererklärung angegeben werden. Und bei Beträgen über 200 Euro setzt man die Hälfte der Kosten an.
Bezahle ich also 80 Euro, kann ich 80 Euro absetzen. Bei 150 Euro sind es 100 Euro und von 250 Euro Mitgliedsbeitrag kann ich 125 Euro absetzen. Diejenigen, die nicht zum Lohnsteuerhilfeverein dürfen, können ihre Erklärung selber machen oder zum Steuerberater gehen. Dessen Tür steht allen offen. Das Honorar richtet sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung und ist oft höher als im Lohnsteuerhilfeverein. Wichtig: Wer seine Unterlagen nach Ausgabengruppen vorsortiert, kann die Kosten drücken. Belege sammeln lohnt sich jedenfalls, um beispielsweise die sogenannten Werbungskosten abzusetzen.
Das kann der Weg zur Arbeit sein, das kann aber auch die Homeoffice-Pauschale sein, die Reisekosten, Fortbildungen, das sind alles Posten, die Arbeitnehmende in der Steuererklärung beachten sollten. Denn sobald sie mit diesen Ausgaben über 1230 Euro im Jahr liegen, sparen sie auf jeden Fall Steuern.
Übrigens können auch Teile des Steuerberaterhonorars von der Steuer abgesetzt werden. Welche genau? Darum kümmert sich dann ja dankenswerterweise der Steuerberater.
Der Verbrauchertipp von Sabine Krüger. Ganz ausführlich widmen wir uns morgen in der Sendung Marktplatz der Steuererklärung mit Henning Hubert am Mikrofon und um 10.08 Uhr geht es los. Im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag. Stefan Heinlein moderiert und es geht unter anderem um die Nahostreise von US-Außenminister Antony Blinken. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören.